ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Da ist jede Menge Bewegung im Hamburger Hafen. Letzte Woche, da haben die Harla und Hapag-Lloyd ihre aktuellen Zahlen bekannt gegeben. Und jetzt ist es auch offiziell, die französische Reederei CMA-CGM will sich am Eurogate-Terminal in Waltershof beteiligen. Mehr darüber heute hier im Hafenreport. Außerdem geht es um den Drogenumschlag im Hafen, um die Versteigerung der Sitas-Werft und wir gehen an Bord des Lotsenschoners Nummer 5 Elbe. Ja, es gibt ihn noch und nun ist er bald nach fast 6 Jahren wieder fit. Sie erinnern sich, 2019 war das historische Schiff nach der Kollision mit einem Frachter auf der Elbe gesunken. Das und mehr heute hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist die Ausgabe 3705. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen.
Sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg. Hamburg.
Immer wieder wurde ja schon mal darüber spekuliert. Jetzt ist es offiziell. Die französische Containerreederei CMA-CGM steigt im Hamburger Hafen ein. Und zwar über eine Tochtergesellschaft. Es geht um das Eurogate Container Terminal und das ist das letzte in Hamburg, an dem bisher noch keine Reederei beteiligt war. Im vergangenen Jahr hatte sich schon die Schweizer Reederei MSC knapp die Hälfte der Anteil beim anderen großen Hafenbetreiber in Hamburg gesichert, bei der Harla. Dietrich Lehmann im Studio, ganz überraschend kommt das alles ja nun nicht. Ich habe es erwähnt, es gab immer wieder mal Spekulationen darüber. Warum also gerade jetzt diese Vereinbarung?
Also hinter den Kulissen wurde natürlich schon länger darüber verhandelt. Verhandelt haben da konkret die Familie Eckelmann, der gehört die Firma Eurokai. Eurokai ist zu 50% eben der Eigentümer bei Eurogate hier in Hamburg. Und Familie Eckelmann sagt selber, wir sind befreundet mit der Familie Saadi. Familie Saadi sind die Haupteigentümer von CMA-CGM. Also da verbindet wirklich vieles schon diese beiden Familien. Dieser Schritt, warum jetzt, ist natürlich spannend, weil natürlich im Sommer die Grundsatzvereinbarung kam, dass Eurogate sich erweitern kann. Es wurde ja viel über die Westerweiterung des Hamburger Hafens in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ja schon spekuliert. Die Planungen sind sehr weit vorangeschritten und im Sommer gab es grünes Licht dafür. Aber es war eben unklar, schafft das Eurogate alleine? Nein, wir wissen jetzt, man holt sich einen starken Reedereipartner an die Seite.
Und warum geht CMA-CGM jetzt überhaupt diesen Schritt?
Naja, also die Reedereien sind durchaus daran interessiert, dass sie Zugriff auf Terminalkapazitäten, auf Umschlagskapazitäten in den Häfen weltweit haben. Wir haben das in der Corona-Pandemie gesehen, was dann passiert, wenn die das nicht haben. Da ging vieles schief, da mussten Schiffe teilweise warten, da ging die Abfertigung nicht ganz so, wie man sich das vorstellte. Die Lieferketten waren durchbrochen, nicht nur natürlich wegen der Corona-Pandemie, sondern eben auch vieler Verzögerungen, die auf den Terminals waren. Und wenn sich Reedereien, das ist eine der Lehren, die man in den vergangenen Jahren aus diesen Krisen der Vergangenheit gezogen hat, wenn sich als Reederei Zugriffsrechte auf Terminals sichert, dann wird man bevorzugt abgefertigt. Das ist eine Win-Win-Situation. Einerseits eben der Reeder weiß, wenn ich mit meinem Schiff komme, eine bestimmte Menge von Ladung bringe, dann weiß ich, ich komme da auch wirklich dran, muss also mich nicht hinten anstellen. Und auf der anderen Seite haben natürlich auch die Terminalbetreiber ein Interesse daran, Reeder an sich zu binden, weil sie dann wissen, ich habe eine gewisse Auslastung, ich kann meine Kosten decken.
Warum ist denn Eurogate in Hamburg jetzt überhaupt offen für so eine Reedereibeteiligung? Das war ja jahrzehntelang anders.
Naja, also einen Punkt habe ich ja schon erwähnt, das ist diese Auslastung des Terminals. Und das Ganze muss man natürlich auch vor dem Hintergrund sehen. Eurogate in Hamburg ist ja ein sehr traditionsreiches Terminal. Und wenn man sich mal ein bisschen umguckt, wie es auf der einen Seite im Waltershofer Hafen aussieht, rechts, wenn man durch den Elbtunnel kommt, sieht man dann das Harla-Terminal Burchardkai, links sieht man Eurogate. Und da sieht man bei der Harla am Burchardkai, da ist viel passiert. Da sieht es sehr modern aus, da ist viel investiert worden in den vergangenen Jahren, da sind die Containerbrücken erneuert worden, da sind selbstfahrende Lastwagen auch schon in Planung oder auch schon werden schon erprobt. Also da ist viel auch an Automatisierung geschehen. Bei Eurogate, da ist das ein Stück weit liegen geblieben in den vergangenen Jahren. Da ist man sehr traditionell noch unterwegs. Die Van-Carrier, also diese großen LKW, die auf hohen Beinen fahren, die werden mit Diesel anbetrieben. Da ist also ein Stück weit auch Modernisierungsbedarf da. Und das ist viel Geld, was Eurogate da in die Hand nehmen muss, um mitzuhalten, um eben auch besser zu werden, um schneller zu werden. Und dann das Zweite ist natürlich auch noch die Erweiterung. Das ist, da reden wir letztendlich über einen Milliardenbetrag, der investiert werden soll in den kommenden Jahren. Und das macht sich ein Stück weit auch einfacher, wenn man eben weiß, ich habe da einen festen Kunden und der beteiligt sich am Ausbau.
Du hast es gesagt, Eurogate will sein Terminal in Waltershof erweitern und modernisieren. Was genau ist denn da geplant?
Also das ist ein Großprojekt, das die Stadt zusammen mit Eurogate vorangetrieben hat. Die Stadt hat natürlich Interesse daran, neue Kaimauern zu bauen, damit neue Umschlagsplätze zu schaffen für große Containerschiffe. Also deswegen wird dort auch eben mehr neue Kaimauern gebaut. Eurogate wiederum hat Interesse daran, mehr Lagerflächen zu haben. Das kombiniert man und quasi als positiven Nebeneffekt verbreitert man auch noch die Einfahrt zum Waltershofer Hafen. Das ist ja der einzige Hafen, der bislang ohne größere Restriktion für große Schiffe zu erreichen ist. Aber da ist der Platz zum Drehen von Containerfracht dann sehr, sehr eng. Dieser Wendekreis, man sieht das, wenn man am Elbstrand in Övelgönne steht und mal so ein bisschen beobachtet, wenn so ein großes Schiff reinkommt, dann wird das von Schleppern gedreht. Das ist ein sehr, sehr enges Manöver. Eigentlich, muss man sagen, geht das gar nicht mehr so mit den 400-Meter-Frachtern. Die Lotsen, die Schlepper, die Kapitäne, die schaffen das immer noch, aber es soll in Zukunft eben mehr Platz geschaffen werden. Das Ganze ist ein Riesenprojekt, was über viele Jahre hinwegläuft und eben einen Milliardenbetrag erfordert.
Dietrich, du bist der Experte hier im Hamburger Hafen, was da die Wirtschaft betrifft. Wie wird denn diese Beteiligung von CMA CGM den Hamburger Hafen insgesamt verändern? Was meinst du? Ist da noch Platz jetzt auch noch für andere Räder?
Naja, also sowohl bei der MSC-Beteiligung an der Hala als wahrscheinlich auch jetzt bei der CMA-CGM-Beteiligung bei Eurogate, da gibt es in der Regel Klauseln, dass man offen ist für alle Räder. Also es wird niemand abgewehrt, es wird niemand außen vor gelassen, man macht niemanden wirklich die Tür zu und sagt, du darfst hier mit deinem Schiff nicht hinkommen. Das ist erstmal der Grundstandard. Aber natürlich, es gibt kein Terminal mehr, das jetzt ohne Räderbeteiligung in Zukunft ist. In Hamburg kein großes Container-Terminal. Es gibt noch ein weiteres Bauvorhaben auf Steinwerder. Da weiß man noch nicht so genau, was da wirklich hinkommt. Also da könnte durchaus auch noch einiges entstehen. Da sind die Pläne noch nicht abgeschlossen. Aber natürlich, wenn jetzt eben der Platz in Hamburg verteilt ist, dann bedeutet das, man muss sich ein bisschen anstrengen. Und anstrengen, um auch Kunden zu gewinnen. Und das bedeutet, Konkurrenz belebt vielleicht auch ein Stück weit das Geschäft. Das heißt, Eurogate und Hamburg, die Hala, die ja schon bislang zwar zusammengearbeitet haben in vielen Bereichen, aber durchaus auch Konkurrenten sind, die werden sich vielleicht auch ein Stück weit anstacheln. Also unter dem Strich kann man durchaus davon ausgehen, dass einerseits mehr Ladung nach Hamburg kommt durch diese Räderbeteiligung. Auf der anderen Seite gibt es für den Hamburger Hafen auch die Chance, insgesamt besser zu werden.
Mehr als 6 Jahre sind seit der Kollision des Lotsenschoners Nummer 5 Elbe mit einem Containerschiff auf der Elbe vergangen. Seitdem wird Hamburgs ältestes fahrendes Schiff wieder instand gesetzt. Es lag auf der Peterswerft in Wewelsfleth, dann auf der Holzwerft in Wiedesande in Dänemark und seit Herbst 2020 ist der Lotsenschoner Nummer 5 Elbe wieder zurück an seinem Liegeplatz am Bremer Kai im Hamburger Hansahafen. Uli Patzwal hat sich auf dem Schiff umgesehen und sich mit 2 von den vielen Menschen unterhalten, die sich um die Instandsetzung des Schiffes kümmern. Mit Holger Riegmann, Maschinist und Mitglied der Freunde des Lotsenschoners Nummer 5 Elbe und mit dem Schiffbauer Lars Spiekermann von der Stiftung Hamburg Maritim.
Er liegt da unter der Plane wie im Dornröschenschlaf, der Lotsenschoner Nummer 5 Elbe. Und sein Maschinist, Holger, krabbelt zum ersten Mal seit Jahren wieder auf Position. 2 neue Motoren. Die Männer vom mobilen Technikservice sind gekommen, um sie zu testen.
Es kommt ein Stück Realität wieder. Die Maschinen sind natürlich anders. Die ganzen Einbau, wir mussten die ganzen Fundamente ändern, weil die alten Fundamente nicht mehr passten. Und da war sehr, sehr viel Arbeit bei. So, Start.
2x 110 PS. Die müssen sich jetzt auf die Antriebswelle übertragen. Passt, läuft. Er ist ja eigentlich ein Segelschiff, der Lotsenschoner der Stiftung Hamburg Maritim. Gefahren vom Verein Freunde des Lotsenschoners und offen für alle bis zum 8. Juni 2019. Das Unglück auf der Elbe. Zum großen Glück kam niemand ernsthaft zu Schaden, außer dem Schiff. Gesunken vor Stadersand, nach einer Woche gehoben, notdürftig geflickt und trockengestellt auf der Peterswerft in Wewelsfleet. Seitdem läuft der Wiederaufbau.
Das bin ich, ja. Wewelsfleet oder was?
Holger hatte einen Gedanken.
Tja, das geht weiter. Hoffentlich. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
6 Jahre sind vergangen. Mit nur 450.000 Euro an öffentlichen Mitteln sind sie ausgekommen. Weil die Versicherung gezahlt hat, weil es tausende ehrenamtliche Arbeitsstunden gab. Aber nun ein neuer Schaden, das alte Holzdeck.
Das schneide ich nicht kaputt, das ist sozusagen schon undicht. Die Fugenmasse, also der Gummi, haftet nicht mehr mit der Holzflanke.
Das Deck, dachte man, hat die Havarie gut überstanden.
Es wirkt nur nach 1, 2, 3 Stellen, aber in Wirklichkeit ist es das ganze Deck, was undicht ist.
Das heißt, unter Deck würde das Schiff gleich wieder anfangen zu gammeln. Aber es scheint, als wären Verein und Stiftung seit dem Unglück auf der Elbe entschlossener denn je. Einmal im Monat trifft sich das Neuaufbauteam und sucht nach Lösungen für die jeweils neuesten Schwierigkeiten. Die Sanierung der Decksfugen will man mit einer Spendenaktion schaffen. 1 Meter Fuge für 75 Euro. Hört sich wenig an.
Und wenn man das natürlich mit 800 Metern insgesamt multipliziert, dann kommt eine Summe von 60.000 Euro raus. Und die muss gestemmt werden.
Ein Viertel der Summe ist schon zusammengekommen. Und die Motoren laufen jetzt seit 10 Minuten. Holger dokumentiert das erstmal. Und guckt dann, ob sich auch draußen der Propeller dreht. Und tatsächlich Zug auf den Leinen und eine Ahnung von Schraubenwasser am Anleger.
Natürlich bin ich zufrieden. Wenn sich was dreht, bin ich immer zufrieden.
Seit 6 Jahren warten sie auf solche Momente. Segeln soll das Schiff im nächsten Sommer.
Uli Patzwal über den Lotsenschoner Nummer 5 Elbe. Unterhalten hat er sich mit Holger Riegmann, dem Maschinisten des Lotsenschoners, und mit dem Schiffbauer Lars Spiekermann von der Stiftung Hamburg Maritim. Und später hier in dieser Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts, da wird's auch noch mal um ein anderes Hamburger Traditionsschiff gehen, und zwar um den Dampfeisbrecher Stettin. Der ist seit letzter Woche auf der Werft. Er gilt als das größte zusammenhängende Wattgebiet der Welt, der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 40 Jahre ist es diesen Herbst her, dass er gegründet wurde. Seitdem hat sich dort tatsächlich einiges getan für die Natur. Die Artenvielfalt hat zugenommen. Fertig ist der Nationalpark allerdings auch nach 40 Jahren noch nicht. Die Zukunft bringt neue Herausforderungen. Jonas Salto.
So klingt es im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Vor 40 Jahren klang es hier anders. Und es sah anders aus, erinnert sich Detlef Hansen, der Ex-Nationalparkleiter.
Es gab riesen Handlungsbedarf. Die Nordsee und damit auch das Wattenmeer drohte zu einer Müllkippe zu verkommen. Es wurde Dünnsäure verklappt, Müll eingeleitet, Öl eingeleitet, noch legal, muss man sich vorstellen. Das Wattenmeer war Waffenerprobungsgebiet, das wurde tief geflogen. Also diese Liste, die kann man noch sehr, sehr weit verlängern.
Am 1. Oktober 1985 verabschiedete der Landtag das Nationalparkgesetz. Detlef Hansen wurde damit beauftragt, den Nationalpark einzuführen und für Akzeptanz in der Bevölkerung zu sorgen.
Aber die meisten waren eindeutig dagegen. Es gab nur 2 von 58 Gemeinden, die sich pro Nationalpark 1985 ausgesprochen haben. Es gab keine Blaupause. Der Nationalpark, den haben wir als Entwicklungsprojekt gesehen.
Die Menschen an der Küste waren verunsichert und wussten nicht, ob das neue Naturschutzgebiet negative Folgen für ihr Leben mit sich bringen würde. Der Nationalpark hat sich inzwischen zu einer Artenoase entwickelt, mit breiter Akzeptanz aus der Bevölkerung. Die Salzwiesen waren früher durch die Bewirtschaftung der Schäfer kahl. Durch den Abzug der Schafe haben sich die Wiesen erholt und sogar vergrößert. Die Salzwiesenfläche habe sich von 7.000 auf 13.000 Hektar vergrößert, erzählt Hansen.
Ein Lebensraum für Spezialisten mit einer unglaublichen Artenvielfalt. Nicht nur was Insekten angeht. Viele, viele Vögel nutzen die Salzwiesen als Brutgebiet oder als Rastgebiet. Die Ringelgänse sind hier ein gutes Beispiel, die 2-mal im Jahr die Salzwiesen aufsuchen, um sich hier Fettreserven anzufressen.
Außerdem bieten die Salzwiesen vor den Deichen einen weiteren Schutz vor Sturmfluten. Doch der steigende Meeresspiegel bedroht den Nationalpark Wattenmeer. Laut Hansen gibt es Prognosen, dass der Nationalpark in 100 Jahren eine Meeresbucht sein wird. Das schleswig-holsteinische Umweltministerium hat einen Aktionsplan ausgearbeitet, erklärt Minister Tobias Goldschmidt.
Da geht es vor allen Dingen um den Transport von Sedimenten und das Anwachsen zum Beispiel der Halligwelt, dass die Sandbänke, die da sind, ein Stück weit gemanagt werden, sodass sie mitwachsen mit dem wachsenden Meeresspiegel.
Die Umweltschutzorganisation WWF Deutschland kritisiert außerdem die Krabbenfischerei im Nationalparkgebiet. Die Grundnetze der Krabbenfischer seien schädlich für die Umwelt. Eine Lösung dafür hat Umweltminister Tobias Goldschmidt noch nicht.
Mit der Krabbenfischerei haben wir einen engen Dialog geführt. Der ist nicht zu einem guten Ergebnis gekommen. Wir haben noch keinen Kompromiss gefunden. Ich bin mir aber sicher, dass verstanden werden wird, dass es nicht zukunftsfähig ist, grundberührende Fischerei auf 97% des Nationalparks weiter durchzuführen. Die EU-Kommission macht auch entsprechend Druck.
Die Krabbenfischer betonen immer wieder, ihre Grundnetzschlepperei sei nicht so schädlich, wie es heißt. Zwischen dem Ministerium und der Fischerei droht also erneut Streit. Detlef Hansen, der Ex-Nationalparkchef, blickt heute, 40 Jahre später, mit großer Zufriedenheit auf das Naturschutzgebiet.
Für mich ist es immer magisch. Das Wattenmeer macht immer was mit mir. Meistens komme ich anders zurück, als ich hingehe, meistens mit einem Lächeln.
Die Landesregierung will den Nationalpark unbedingt erhalten. Damals bei der Gründung war die Akzeptanz in der Bevölkerung das Problem. Heute sind es der Klimawandel und die industrielle Nutzung der Nordsee.
Jonas Salto war das über 40 Jahre Nationalpark Wattenmeer. Er ist der Mann mit den 1000 Mundharmonikas, der Hamburger Musiker Lars-Louis Lineck. Am vergangenen Donnerstag, da ist Lars-Louis Lineck 70 Jahre alt geworden und er erinnert sich noch sehr, sehr gerne auch an die vielen, vielen Live-Veranstaltungen des Hamburger Hafenkonzerts, bei denen er als Musiker mit dabei gewesen ist.
Erstmal habe ich ganz viele Menschen kennenlernen dürfen bei diesen verschiedenen Sendungen. Nicht nur professionelle Seeleute, sondern auch Leute aus dem Hafen. Alle Leute, die was mit dem Thema Maritim hier in Norddeutschland zu tun haben. Und auch die Lokalitäten, in denen diese Sendung in den alten Zeiten aufgenommen wurde. Nämlich, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben mit dem Hafenkonzert im Planetarium war. Oder im Krematorium in Ohlsdorf, wo ja etliche Sendungen auch ausgesendet wurden. Oder von den verschiedenen Schiffen. Oder die Jungfernfahrt damals, der Rigmer-Rigmers II. Das waren alles Erlebnisse, die werde ich nie vergessen.
Sagt Lars-Louis Lineck. Wir gratulieren herzlich noch einmal nachträglich zum Geburtstag. Und hier ist er nochmal mit einem seiner mehr als 3000 Lieder, die er komponiert hat. Hier ist er mit Blues op Platt und Hamburger Home.
In mein freie Tee. Da geh ich gern an Home. Ich geh runne an die Elf und renn in frei Home. Ein stiefer Bries, ein groß Schip und Fernweh. All die großen Containers aus China, Afrika. Doch gibt das Stück gut aus Japan und Südamerika. Ein Steve Breeze, ein Groot Ship und Fernweh. Hamburger Home, das ist das Größte für mich. Ich sag Hamburger Home, ich träum so gern von dir. Steve Breeze, Groot Ship und gern mal bummeln in a Speakerstadt. Da gibt dat Fliegen Teppiche, dat rügt nur Kaffee satt. Ein Steve Breeze, ein Groot Ship und Fan.
da gibt Bananen und Drogen, Schmuggelwur in Tollhus. Und ohne Pepersäcke, man, die sind meist in Rothus. Ja. Steve Bries, Grootschip und Fanway. Und krieg ich mal dat Läng, nur de Grote wie de Welt. Kiek ich de Groten Pött an, kein Mensch hätt de altelt. Steve Bries, Grootschip und Fanway. Steve Bries, Grootschip und Fanway. Yo, 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 Steve Bries, Grootschip und Fanway.
Sie galt als die älteste Werft Deutschlands mit einer Geschichte von mehr als 400 Jahren, die Sitaswerft in Hamburg-Neuenfelde. Zweimal ist das Unternehmen in den vergangenen Jahren in die Insolvenz gerutscht, also pleite gegangen, zuletzt vor rund 4 Jahren. Jetzt soll aber auf dem Gelände der Werft zwischen Estemündung und Elbe ein neues Kapitel beginnen, denn nach einem langen Tauziehen ist das Werftgelände in dieser Woche versteigert worden. Den Zuschlag hat die Stadt Hamburg bekommen. Dietrich Lehmann ist jetzt hier bei mir. Dietrich, was kostet eigentlich so ein Werftgelände? Was muss die Stadt dafür ausgeben?
Also der Hammer ist am Donnerstag dieser Woche bei rund 20 Millionen Euro gefallen. Dazu kommt natürlich noch so ein bisschen Nebenkosten, Grunderwerbsteuer und solche Dinge. Also 20 Millionen, das hört sich erstmal viel an, aber tatsächlich hat ein Gutachter den Wert des Werftgeländes noch etwas höher angesetzt. Und wenn man sich mal runterrechnet, insgesamt geht es ja um ein Areal von mehr als 20 Fußballfeldern, dann ist das nicht mehr so viel. Der Quadratmeter Werftgelände, ich habe es mal durchgerechnet, der kostet danach rund 135 Euro.
Und was bekommt denn die Stadt Hamburg genau dafür? Was ist noch da, 4 Jahre jetzt nach der Insolvenz der Werft?
Also vorab, die Docks, die sind nicht mehr da. Wir erinnern uns, die sind zum Beispiel schon abtransportiert worden zur FSG-Werft nach Flensburg. Die sind verkauft. Auch die Einrichtung der Werft, die ist schon längst unter dem Hammer gekommen. Maschinen von der Bohrmaschine bis hin zu großen Geräten, um Platten hin und her zu machen, Schweißgeräte, das ist alles weg. Es sind eigentlich im Wesentlichen die leeren Hallen, die noch da sind. Die Hallen, die stammen teilweise auch aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Also da ist durchaus einiges, was, ich sag mal, nicht mehr ganz dem Standard entspricht, was vielleicht auch wirklich abgerissen werden muss. Und natürlich gehört dazu das große Areal, das geht vom Parkplatz, das geht natürlich von Kaimauern über Kaimauer, aber auch zu einem Gebiet, wo im Moment Flüchtlingscontainer stehen.
Was soll denn da jetzt genau passieren? Was hat die Stadt mit dem Werftgelände vor? Sollen da wieder Schiffe gebaut werden?
Also Schiffe gebaut werden, das ist noch ein großes Fragezeichen. Der Stadt war es vor allen Dingen wichtig und deswegen hat sie sich auch an der Aktion beteiligt, dass da weiter industrielle Nutzung stattfindet. Also dass da jetzt nicht ein Freizeitpark entsteht, dass da Wohnungen gebaut werden. Da hätte man natürlich ein bisschen Einfluss drauf gehabt, wie man die Bebauungspläne macht. Aber die Stadt war natürlich auch darauf interessiert, dass sie selber zum Zuge kommt, weil sie dann mitentscheiden kann, was da gemacht wird. Im Moment wird das Ganze auch noch industriell zwischengenutzt, zumal teilweise als Lagerhallen. Und wir hören immer wieder, dass in Zukunft zum Beispiel auch Airbus ein großes Interesse hat, da Teile dieser Flächen zu nutzen. Also das wird ein spannendes Kapitel für eine Neunutzung und möglicherweise auch ein Teil maritime Nutzung.
Die Insolvenz war ja jetzt schon vor mehr als 4 Jahren. Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis das Werftgelände von Pelasitas einen neuen Eigentümer bekommen hat?
Also das hat was mit den ja russischen Wurzeln von Pelasitas zu tun. Pella ist ja ein Unternehmen, das Sitas aus der ersten Insolvenz herausgekauft hat und das seinen Sitz in Russland hatte. Man hat sich für den Erwerb und letztendlich die Finanzierung dieses ganzen Deals auch Geld von einer russischen Bank geliehen. Das Ganze war noch zu Zeiten, als man noch gute Geschäfte mit Russland gemacht hat. Mittlerweile wissen wir alle, Überfall auf die Ukraine und viele russische Banken sind mit Sanktionen belegt, darunter auch die Bank eben, die Geld für den Erwerb dieses Sitas-Geländes gegeben hatte. Und man konnte das nicht einfach so freihändig verkaufen aus der Insolvenzmasse. Man musste also aus Sicht des Insolvenzverwalters diesen Umweg gehen über eine Zwangsversteigerung. Und damit soll es jetzt möglich sein, das sauber abzuwickeln, ohne gegen Sanktionen zu verstoßen.
An dem Gelände, da hängen ja auch Emotionen, sage ich mal. Da gibt es ein Wahrzeichen des alten Landes, beziehungsweise der Industrie im alten Land. Ich rede von dem riesigen Portalkran, der da steht. Was passiert denn damit?
Also der Juchokran, also die Firma Jucho hat den gebaut, der soll stehen bleiben. Der steht unter Denkmalschutz, den kann man nicht einfach abreißen. Und ja, die Stadt wusste durchaus, dass sie sich da drum kümmern muss. Und Finanzsenator Andreas Dressel, der ja letztendlich hinter diesem Deal steckt, der das Geld geben muss, über einen Landesbetrieb, der sagt, wir werden uns darum kümmern, dass man das in eine Umnutzung, in eine Weiternutzung mit integriert. Ich glaube nicht, dass das Ganze wirklich weiter als Kran genutzt wird. Das kann man nicht ganz ausschließen, aber man will das in eine Neubebauung mit integrieren.
Vielen Dank, Dietrich Lehmann. Der Hamburger Hafen ist ein Umschlagsplatz für Waren aller Art und leider auch für einiges, was unerwünscht und verboten ist. Die Rede ist von Drogen, vor allem von Kokain. In den vergangenen Jahren gab es einige spektakuläre Fälle, wo viele Tonnen Kokain sichergestellt werden konnten. Polizei, Zoll und sonstige Behörden haben dem Drogenschmuggel den Kampf angesagt. Inzwischen sinken die Zahlen der sichergestellten Drogen, aber das ist für die Ermittler keineswegs beruhigend. Warum? Das weiß Dietrich Lehmann.
Es sind drastische Maßnahmen, mit denen US-Präsident Donald Trump seit einigen Wochen regelmäßig für Schlagzeilen sorgt. Das amerikanische Militär geht mit schwerem Gerät, auch mit Raketen, gegen Boote und Schiffe vor, die Kokain Richtung Norden bringen. Immer wieder werden diese versenkt. Im Hamburger Hafen setzen die Ermittler und Drogenfahnder eher auf die Arbeit im Hintergrund. Im Hafensicherheitszentrum in der Speicherstadt sitzen Mitarbeiter von Polizei, Zoll und Hamburg Port Authority zusammen.
Europa ist der lukrativste Rauschgiftmarkt für Kokain,
sagt Oliver Erdmann vom Landeskriminalamt Hamburg.
Die EU letztendlich oder Europa ist als ein einziger großer Rauschgiftmarkt zu verstehen, sodass es für die Kartelle eigentlich fast irrelevant ist, ob das Kokain jetzt über Hamburg, Rotterdam, Antwerpen oder Le Havre nach Europa kommt, weil dann sind die Grenzen gefallen sozusagen und kann er auf dem Landweg weiter verschifft werden.
Im Sommer vergangenen Jahres wurde das Hafensicherheitszentrum gegründet. In den Jahren davor vermeldeten die Fahnder immer wieder Rekordmengen an Kokain, die sichergestellt werden konnten. 2023 waren es etwa 40 Tonnen. Seitdem sinkt die Menge der gefundenen Drogen. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 15 Tonnen in den deutschen Nordseehäfen. In diesem Jahr vermeldet das Hafensicherheitszentrum in Hamburg bislang nur etwa 4 Tonnen. Dazu kommen noch einmal kleinere Mengen, wie in der vergangenen Woche, als in Schleswig-Holstein und in Hamburg in mehreren Supermärkten Kokain in Bananenkartons gefunden wurde. Markus Tons-Gerlemann vom Zoll.
Die Kokainsicherstellung, die gehen derzeit zurück, nicht nur in Hamburg und in Deutschland, sondern in der Nordrange, auch in Belgien und in den Niederlanden. Aber leider ist das nur ein Teil der Wahrheit, weil nach wie vor Kokain in hohem Reinheitsgrad und in unbegrenzter Menge, man kann so sagen, in Deutschland und Westeuropa verfügbar ist.
Das macht sich auch dadurch bemerkbar, dass die Preise für Kokain sinken. Von früher mal 30.000 Euro pro Kilogramm auf 10.000 bis 15.000 Euro. Geschmuggelt, so Zoll und Polizei, wird also nach wie vor, nur eben wahrscheinlich anders, so Markus Tons-Gerlemann.
Es war auch klar, sage ich mal, dass die kriminellen Organisationen sich nicht 6, 7, 8 Jahre hintereinander große Mengen, also im hohen zweistelligen Bereich Tonnen Kokain, ich sag's mal so, wegnehmen lassen.
Wie aber kommt das Kokain nun ins Land? Container spielen dabei nach wie vor die größte Rolle, so die Ermittler. Einerseits werde Kokain noch immer versteckt hinter anderen, harmlos erscheinenden Waren befördert. Andererseits nutzen die Kartelle auch Kühlcontainer, so Oliver Erdmann.
Der Kühlcontainer, der Reefer, ist ja sozusagen wie ein überdimensionaler Kühlschrank, wo gefrorene und tiefgekühlte und gekühlte Waren aus Südamerika transportiert werden. Und diese Containerstruktur bietet auch eine Vielzahl von Versteckmöglichkeiten.
Und immer häufiger wird Kokain auch so getarnt und präpariert, dass es noch schwerer zu entdecken ist. Etwa indem es mit Kohlestaub vermischt wird oder verpresst in Form von Kakaobohnen, die mit echten Bohnen vermischt werden. Die herkömmlichen Methoden, wie das Röntgen von Containern, helfen dann kaum noch, so Zöllner Markus Tons-Gerlemann.
Leider lässt sich auf der Röntgentechnik das Kokain nicht feststellen. Es ist ein organischer Stoff und man kann also nur Verpackungen oder wenn das in Blöcken, wenn das körperlich als separate Substanz erkennbar ist, dort erkennen.
In den vergangenen Monaten hat das Hafensicherheitszentrum viel Aufklärungsarbeit im Hafen geleistet, um zu verhindern, dass Drogenschmuggler dort sogenannte Innentäter anheuern können, die sich dafür einspannen lassen, den Drogenschmuggel abzusichern.
Es kann Van-Carrier-Fahrer sein, es kann Lascher sein, es kann LKW-Fahrer sein, es kann Reefertechniker sein. Dann haben Sie die ganzen Menschen, die Disponenten, Sachbearbeiter, Planer, Leute, die Einsicht in IT haben. Und dann haben Sie aber auch noch das Personal in Bananenreifereien, in Packbetrieben, in Speditionen, in Logistikbereichen. Überall, je nach Modus operandi, können diese Menschen sitzen.
Zwei von der Drogenmafia angeheuerte Innentäter wurden im Frühjahr zu langen Haftstrafen verurteilt. So etwas spricht sich rum, was den Fahndern wiederum auch mal helfen kann. So beobachteten Hafenmitarbeiter vor einigen Wochen zwei Männer, die von einem Schiff kommend Sporttaschen in einen Transporter luden und alarmierten Polizei und Zoll. Ein Treffer. Gefunden wurde knapp eine halbe Tonne Kokain.
Dietrich Lehmann über den Kampf gegen den Drogenumschlag im Hamburger Hafen. Wie können wir die Meere besser verstehen und sie so nutzen, dass Natur und Wirtschaft im Gleichgewicht bleiben? Das sind die Themen, die der Ocean Technology Campus in Rostock vorantreibt. Forschende und Unternehmen arbeiten dort gemeinsam an neuen Ideen für die Zukunft der Meere. Zum Beispiel an umweltfreundlicher Technik für Schifffahrt, Offshore-Windparks oder den Schutz der Ozeane. Nun hat dort an der Ostsee eine große Ozeankonferenz stattgefunden, die Rostock Ocean Convention. Kerstin von Stürmer war für uns dabei.
Es ist bereits das sechste Mal, dass sich Wissenschaftler und Vertreter aus Politik und Wirtschaft hier in der alten Hansestadt an der Warnow treffen. Längst ist die Ocean Convention international. Auch diesmal waren Gäste aus Dänemark und Kanada dabei. Uwe von Lukas vom Ocean Technology Campus weiß, wie wichtig es ist, dass man sich tatsächlich trifft und austauscht.
Innovation passiert ja jetzt nicht irgendwo im Labor, sondern nur dadurch, dass man auch Marktinformationen nutzt, dass man Märkte kennt, marktgerecht entwickelt und natürlich das Ganze auch regulatorisch begleitet. Also insofern braucht man die verschiedenen Stakeholder alle. Und dafür bieten wir mit der Rostock Ocean Convention ein Forum, nicht nur hier für die regionalen und nationalen Akteure, sondern international.
Nach Rostock gekommen ist auch Petra Mahnke. Die Geschäftsführerin der Gesellschaft für maritime Technik hat vor allem ein Thema im Fokus.
Das ist schutzkritische Infrastrukturen, weil wir merken an der geopolitischen Lage in Ostsee und wie auch im Nordseebereich, welche Bedeutung das Thema hat. Und da kann Meerestechnik mit sehr autonomen Systemen, Drohnen auf, über, unter Wasser, intelligenter Messtechnik Beiträge leisten, dass wir uns diesen Bedrohungen einfach auch stellen können und dass wir auch eine Überwachung in Zukunft generieren können, die uns auch krisensicherer macht. Und ich glaube, da ist Nachholbedarf.
Aus Waren an der Müritz, also aus dem Mecklenburger Binnenland, ist Lars Greitsch nach Rostock gekommen. Seine Firma Mecklenburger Metallguss GmbH ist Weltmarktführer bei der Herstellung von Schiffspropellern. Und Innovation ist auch da ein Thema, Stichwort umweltverträgliche Schifffahrt.
Aktuelles Thema und das ist natürlich sehr hier auch präsent. Alles, was, sag ich mal, mit der Meeresschädigung zu tun hat, zum Beispiel Unterwasserschall. Hier findet man natürlich die Partner, die sich damit beschäftigen, Messequipment zu entwickeln, es auch benutzen zu können. Also das ist natürlich wieder ganz wichtig.
Leisere Schiffspropeller zum Wohle der Meerestiere. Inwieweit sind da noch nicht alle technischen Möglichkeiten ausgeschöpft? Geht da noch was?
Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Wir beschäftigen uns allerdings schon 10 Jahre damit in der Forschung. Also so viel Vorlauf braucht es. Und jetzt brauchen wir natürlich auch langsam reale Messergebnisse. Das heißt, Meeresbiologen oder halt auch Meerestechniker sind gefragt, um uns mehr Daten zu geben, um zu validieren. Und dann ist eine politische Diskussion zu führen, weil am Ende müssen wir sehr ausgewogen entscheiden zwischen Effizienz der Antriebe auf den Meeren und des Geräuschlevels. Das wird nicht ohne Diskussion abgehen, aber da bereiten wir uns vorher.
Auch das Hamburger Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ist in Rostock vertreten. Quasi mit Heimrecht, denn Thomas Dehling ist Standortleiter des BSH hier an der Ostsee und freut sich über das wachsende Interesse in Sachen maritime Forschung und Entwicklung.
Ich kann sagen, es ist wirklich großartig hier, wie die Vernetzung ist mit den maritimen Themen. Weil die Stadt auch ein bisschen kleiner ist als Hamburg zum Vergleich, ist das noch persönlicher, diese Vernetzung. Und wir haben hier wirklich sehr interessante Ansätze. Die Universität, das OTC, das IOW und mit dem BSH hier vor Ort eben ein breites Spektrum an auch verschiedenen Zuständigkeiten. Und wir haben hier das Zentrum der deutschen Hydrographie hier in Rostock. Denn mein Bereich im BSH ist für die Hydrographie zuständig. Wir haben hier den Sitz der Deutschen Hydrographischen Gesellschaft. Ich bin deren Vorsitzender. Und wir haben hier auch Firmen in Rostock, die international führend sind im Bereich hydrographischer, hydroakustischer Systeme.
Sein Blick geht vor allem Richtung KI.
Da sind hier sehr interessante Ansätze, wie man Innovationen in diese Themen reinbringt. Also wie kann ich Daten besser aufnehmen? Wie kann ich künstliche Intelligenz besser nutzen? Wie kann ich Daten so bereitstellen, dass die Schifffahrt der Zukunft damit viel sicherer, nachhaltiger und auch effizienter navigieren kann?
Thomas Dehling vom BSH. Gute Ideen, die gibt es auf der Rostock Ocean Convention genug. Um all das ins praktische Schifffahrtsleben umzusetzen, braucht es die entsprechenden Rahmenbedingungen. Und die werden in Berlin festgelegt. Uwe von Lukas weiß, wie wichtig deshalb der Austausch zwischen Wissenschaft und Industrie ist. Denn
grundsätzlich ist unsere Erfahrung, dass man als Einzelakteur wenig Gehör findet. Egal, ob das jetzt im politischen Berlin ist oder an anderen Orten, sondern wirklich zu sagen, wir bündeln die Interessen und versuchen mit einer Stimme zu sprechen. Und da ist natürlich das ganze Thema Bürokratieabbau ein wirklich dickes Brett. Wir haben da entsprechende Ziele, die wir ja auch kennen aus dem Koalitionsvertrag. Wir sehen entsprechende Verantwortlichkeit in der Regierung und ambitionierte Ziele. Wir hoffen, dass da auch was kommt. Wo wir durchaus merken, dass das auch gut funktioniert, ist im Bereich der Regulatorik, dass wir sagen, wir brauchen natürlich jetzt auch bestimmte Anpassungen von Regeln, dass wir zum Beispiel autonome Fahrzeuge in der Ostsee auch fahren lassen können. Das sind also Dinge, wo wir schon im Austausch sind, zum Beispiel mit dem BSH, jetzt dann auch mit Innenministerium hier in Schwerin. Und das sind so die nächsten Schritte, die wir da auch angehen wollen.
Die 6. Rostock Ocean Convention. Im nächsten Jahr trifft man sich hier wieder an der Warnow. Und vielleicht ist die eine oder andere Idee, die jetzt hier entstanden ist, dann schon umgesetzt.
Kerstin von Stürmer war das über die 6. Ocean Convention in Rostock. Was hat das moderne Bluetooth-Zeichen auf Handys und Computern mit den Wikingern zu tun? Unter anderem diese Frage beantwortet die Ausstellung Vikings, Entdecker und Eroberer in der Halle 7 in der Weidmannstraße 26 in Altona Nord. Die Ausstellung ist immersiv, also sozusagen zum Eintauchen und jetzt erstmals in Deutschland zu erleben. Präsentiert werden geschichtliche Fakten neben mythischen Legenden um den sagenumwobenen Wikingerkönig Ragnar Lodbrok und seine Kriegergattin. Carrie Rügemer hat sich für uns in das Wikinger-Abenteuer gestürzt.
Es ist das Jahr 793 nach Christi Geburt. Furchtlose Männer in schnellen Drachenbooten landen auf der nordenglischen Insel Lindisfarne und überfallen das gleichnamige Kloster dort. So begann, historisch gesehen, die Blüte der Wikingerzeit. Das ist Fakt. Der legendäre Wikingerkönig Ragnar Lodbrok aber, nun.
Wir wissen aber überhaupt nicht, ob Ragnar existiert hat historisch. Seine Söhne haben existiert, weil die haben England erobert und die waren in Dublin und in Nordengland. Die haben existiert. Aber ob sie wirklich alle zusammen von einem dänischen König namens Ragnar stammen, ist mehr als unsicher.
Rudolf Simek ist seit vielen Jahren Experte für germanische Geschichte und Mythologie und hat bei der Entwicklung dieser Ausstellung beratend mitgewirkt. Nachdem man den künstlichen, ziemlich echt wirkenden Wald mit nachgebildeten Schwertern und Schildern durchschritten hat, folgt eine Pause unter dem mystischen Weltenbaum. An dessen Zweigen hängen statt Blättern Runenschriftzeichen. Die benutzten die Wikinger und wir benutzen sie als Bluetooth-Symbol heute auch noch, wie der Erzähler über den Kopfhörer verrät.
Dieses Zeichen ist die Verbindung zweier historischer Runen. Es sind die Initialen von Harald Blauzahn, einem Wikingerkönig, der die Völker des Nordens vereinte.
Man lernt Kraka aus den Legenden der Wikinger kennen, die auch Aslaug oder als Kriegerin Randalin hieß und die Frau von Ragnar gewesen sein soll.
Ich bin Aslaug, die letzte des Völsungblutes.
Im Zentrum der Ausstellung, da geht es dann richtig zur Sache. Hier wird in einer wirklich allumfassend immersiven Show die Geschichte um Ragnar und Kraka erzählt.
Ich, Kraka, Tochter des Sturms und Steins, gelobe deinen Namen zu schützen. Ich werde an deiner Seite gehen, durch Sonnenschein und Sturm.
Wer will, darf in einem nachgebildeten Wikingerboot sitzen. Das ist schon alles ziemlich beeindruckend, wenn auch historisch nicht belegt.
Ja, real ist gar nichts, nicht? Weil das alles Sagas aus dem Mittelalter sind. Das sind Geschichten.
Aber die sind wirklich toll und spannend und hier schön spektakulär aufbereitet. Eine Fantasy-Reise mit Virtual-Reality-Brille, der kurze Aufenthalt in einer Nebelkammer, ja, da nebelt es wirklich drin, und trotzdem ein paar Fakten. So schrieb tatsächlich ein britischer Mönch, allerdings nach der Wikingerzeit, seine Ängste vor den reinlichen Wikingern nieder, die den Engländern die Frauen abspenstig machten.
Die Skandinavier waren tatsächlich berühmt dafür, dass sie einmal in der Woche gebadet haben und dass sie sich regelmäßig gewaschen haben. Die kamen auch mit Schätzen daher, weil sie ja Plünderer waren, nicht? Die waren für die Frauen vielleicht interessanter als ihr abgearbeiteter Mann auf dem Feld.
1,5 Stunden abtauchen in eine herrlich bunte Fakten-Fantasy-Wikinger-Welt. Doch das macht Spaß.
Sagt Carrie Rügemar. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, sich das alles auch mal anzugucken, die immersive Ausstellung Vikings, Entdecker und Eroberer ist zu sehen in der Halle 7 in der Weidmannstraße 26 in Altona Nord. Täglich von 10 bis 21 Uhr kann man da vorbeischauen. Erwachsene zahlen ab 23 Euro für ein Ticket. Kapitänin zu werden. Das war seit frühester Kindheit der Traum von Anneliese Theetz. 1910 wurde sie in Blankenese geboren und sie hat es geschafft. 1955 erhielt sie als erste Frau Deutschlands das Kapitänspatent, allem männlichen Widerstand zum Trotz. Die Elftklässlerin vom Gymnasium Altona, Lara Ahlers, ließ die Geschichte der Anneliese Theetz nicht mehr los. Eingehend hat sie sich mit ihrer Geschichte beschäftigt. Ihre Recherchen, die hat sie beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten eingereicht und gewonnen. Diese Woche Dienstag war die Preisverleihung im Schloss Bellevue und Ralf Alexowitz, der hat sich mit Lara Ahlers getroffen, die nach wie vor immer noch hochgradig fasziniert ist von Anneliese Theetz.
Ihre Beharrlichkeit, ihr Wille, auf See fahren zu dürfen, trotz all der Widerstände, die ihr bereitet wurden, trotz all der Steine, die ihr in den Weg gelegt worden sind, ihr ganzes Leben lang war davon geprägt, dass sie den Traum hatte, auf See fahren zu dürfen. Und der Traum ist auch nie verblasst.
Die Idee, sich mit Anneliese Theetz zu beschäftigen, kam der 17-Jährigen während einer Segelreise. Vor knapp 2 Jahren hat sie gemeinsam mit anderen Jugendlichen auf einem Großsegler den Atlantik überquert. Eine Art Auslandsjahr auf dem Wasser, mit Schulunterricht an Bord. High Seas High School nennt sich dieses Projekt.
Bei uns auf dem Segelschiff waren tatsächlich sehr viele Frauen in der nautischen Crew, aber generell wusste ich natürlich, dass es eine wichtige Thematik ist, wie Frauen in der Seefahrt behandelt werden, welche Chancen sie haben und so weiter. Und dann habe ich recherchiert und bin dann relativ schnell auf Anneliese Theetz gestoßen.
Und die hat 1955 als erste Frau Deutschlands das Kapitänspatent für die große Fahrt erhalten. Ein halbes Jahr lang hat sich die 17-jährige Schülerin mit ihrer Geschichte beschäftigt. Dazu hat sie das Internet durchforstet, in Archiven gestöbert und sogar Zeitzeugen befragt. Die 1910 in Blankenese geborene Anneliese Theetz musste sich damals gegen viele Widerstände und Vorurteile durchsetzen, um ihren Traumberuf näher zu kommen. Anfangs hat sie sich dazu auch oft als Mann verkleidet.
Beispielsweise bei einer Fahrt ist sie auch wieder als Junge verkleidet mitgefahren und wurde aber dann am Ende als Frau enttarnt quasi. Also der Kapitän wusste Bescheid und er hat dann enthüllt, dass sie eigentlich eine Frau ist. Und dann hat das niemand der männlichen Kollegen von ihr auf dem Schiff geglaubt, weil sie eben so hart mitgearbeitet hat und alles super konnte und eben diese Qualifikation so mitgebracht hat.
Kapitänin ohne Schiff, so hat Lara Ahlers ihren Aufsatz genannt. Denn Anneliese Theetz wurde damals trotz ihrer Qualifikationen von keinem Reeder als Kapitänin eingestellt, sodass sie am Ende Lehrerin wurde. Doch mit ihrer Hartnäckigkeit hat sie heutigen Frauen den Weg geebnet, auch wenn die Schifffahrt immer noch eine Männerdomäne ist, wie auch Lara in ihren Gesprächen festgestellt hat.
Ich finde, es ist generell schon ein Fortschritt zu bemerken für Frauen in der Seefahrt. Trotzdem hat sich gerade in den Interviews mit den Frauen, die aktuell zur See fahren, gezeigt, dass immer noch ganz viel Bedarf ist, um tatsächlich die Seefahrt auch für Frauen viel zugänglicher zu machen.
Dass Lara für ihren Aufsatz nun einen der 5 ersten Preise beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gewonnen hat, freut sie sehr. Immerhin hat die Jury ihn unter mehr als 2000 Beiträgen ausgesucht.
Also ich finde es tatsächlich schon echt aufregend, das hatte ich jetzt auch gar nicht so erwartet. Aber ich freue mich auch einfach irgendwie für Anneliese Theetz, dass sie dadurch irgendwie nochmal so die Würdigung bekommt, die sie total verdient hat und lange ja nicht bekommen hat. Also ich finde das irgendwie schön, dass ihre Geschichte jetzt auch noch mal so eine Präsenz erhält.
Lara möchte ihre Liebe zum Meer übrigens auch zu ihrem Beruf machen, als Meeresbiologin.
Ralf Alexowitz war das über Lara Ahlers. Die Hamburger Schülerin ist diese Woche mit dem ersten Preis des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten ausgezeichnet worden. Und wenn Sie noch mehr über Deutschlands erste Kapitänin wissen wollen, wir vom Hamburger Hafenkonzert haben der Geschichte von Anneliese Theetz vor einiger Zeit eine ganze Ausgabe gewidmet. Die ist immer noch nachzuhören als Podcast in der ARD Audiothek. Na, ist Ihnen schon aufgefallen, dass da was fehlt im Museumshafen Övelgönne? Der Dampfeisbrecher Stettin ist weg. Mehr als 90 Jahre ist er alt und ein technisches Kulturdenkmal. Und ja, nun hat er diese Woche seinen Liegeplatz in Övelgönne verlassen. Rübergefahren zur Norderwerft auf Steinwerder ist er. Und dort auf der Werft gibt es jetzt eine ganze Reihe an Arbeiten zu erledigen. Besonders wichtig, es muss mal wieder Klasse gemacht werden. Also der sogenannte Schiffstüff, der alle 5 Jahre fällig ist. Petra Vollquarzen aus unserem Hafenkonzert Team war beim Eindocken auf der Norderwerft dabei.
Früh am Morgen, noch vorm Sonnenaufgang, geht es los. Die Stettin ist schon am Vortag vom Museumshafen Övelgönne rübergefahren zur Norderwerft auf Steinwerder. Helle Lampen auf dem Werftgelände tauchen die Kaimauer und das Schwimmdock 3 in ein ganz besonderes Licht. Auf der Stettin ist ein Lotse mit an Bord. Nils Herford, einer der Kapitäne, behält von der Brücke aus die Vorbereitungen im Blick.
Ja, wir werden jetzt hier gleich die Schlepper anspannen. Einer ist schon angespannt und dann fahren wir erstmal 100 Meter rückwärts, um dann wieder vorwärts ins Dock reinzufahren. Dock öffnet sich gerade und sobald wir dann ausreichend Wasser haben, geht das dann in Kürze los.
Wobei der Dampfeisbrecher nicht aus eigener Kraft ins Dock fahren wird. Die Motoren sind aus, zum Manövrieren sind die Schlepper da.
Ja, die Stettin ist im Moment komplett tot. Also wir haben hier keine eigene Maschine, keine eigene Ruderwirkung, gar nichts. Sodass wir dann jetzt hier gleich wirklich nur ausschließlich von den beiden Schleppern im Dock positioniert werden können.
Gegen 7 Uhr heißt es dann Leinen los. Das Tor zum Dock ist geöffnet. Die Stettin setzt sich in Bewegung. Auf beiden Seiten des Schwimmdocks begleiten Mitarbeiter der Norderwerft das Eindockmanöver. In den kommenden Wochen gibt es für das Team der Werft und für die Crew der Stettin viel zu tun. Die Liste der anstehenden Arbeiten ist lang, sagt der Vereinsvorsitzende Helmut Rode.
Ja, ungefähr 200 Punkte haben wir zusammengestellt. Von groß bis klein geht das. Ne? Wichtig ist natürlich immer, wenn das Schiff aus dem Wasser rauskommt, dass die Außenhaut gemacht wird, dass die neue Farbe raufkommt. Propeller wird gezogen, die Schwanzwelle wird gezogen und im Maschinenbereich sind viele Ventile zu überholen. Also das ist immer ganz schön viel Arbeit, die jetzt hier auf der Werft gemacht werden muss.
Um viele Arbeiten kümmert sich das Team der Norderwerft, aber auch Vereinsmitglieder wie Holger oder Thorsten packen mit an.
Ventile überholen, Lager überholen, Rohrleitung überholen, Dichtung, Flansche, also was alles anfällt in der Maschine, was gemacht werden kann, wo man jetzt gut rankommt, das machen wir jetzt.
Schon vieles mitgemacht hier, aber so den eigentlichen Dockvorgang, hier das Eindocken in das Schwimmdock, das ist für mich neu und das wollte ich mir auch unbedingt gerne mal anschauen.
Auch für Steffi, die gerade auf dem Vorschiff mit den Leinen geholfen hat, ist das Eindocken in der Werft eine neue Erfahrung.
Aufregend. Ich habe mich schon sehr lange darauf gefreut und jetzt bin ich gespannt, wenn wir trocken fallen, wie es dann ist, ums Schiff unten rumzulaufen und das erste Mal die Stettin von unten zu sehen.
So wie die anderen Ehrenamtlichen wird auch sie in den kommenden Tagen mithelfen auf der Werft.
Also ich arbeite an Deck wahrscheinlich und dann müssen wir schauen, was alles anfällt. Also die ganzen Reparaturarbeiten und Malerarbeiten und da werden wir uns nützlich machen.
Als nächstes geht es darum, den Dampfeisbrecher im Dock richtig zu positionieren.
Die Schlepper sind los. Das heißt, wir hängen jetzt hier ausschließlich in den Drähten der Werft. Werden jetzt hier mit Hilfe von den Drähten dann im Dock gleich final positioniert. Vorne und achtern werden dann jetzt noch 2 Leinen quer durchs Dock gespannt. In der Mitte ist ein kleines Kreuz. Und an denen werden wir dann nachher ausgerichtet, dass wir dann auch wirklich genau in der Dockmitte zum Stehen kommen.
Das Schiff im Dock auch mal von unten sehen zu können, das ist auch für Kapitän Nils Herford ein besonderer Anblick.
Das sieht man nur alle 5 Jahre. Das ist ein Eisbrecherrumpf, den gibt es so heutzutage auch nicht mehr. das macht es natürlich dann auch mal wieder beeindruckender.
Wie lange die Stettin auf der Norderwerft bleiben wird, das lässt sich noch nicht genau sagen.
Das werden wir sehen. In Övelgönne warten sie schon auf uns. Das ist immer sehr schwierig, die Zeit abzuschätzen da. Ne?
Wir gehen so von 4 bis 5 Wochen etwa aus aktuell.
Und ob auf der Werft alles gut geklappt hat, damit die Stettin im Frühjahr wieder wie gewohnt auf Fahrt gehen kann, zum Beispiel beim Hafengeburtstag, darüber halten wir sie hier natürlich auf dem Laufenden. Versprochen. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier. Heute hatten wir den Hafenreport mit unterschiedlichen Themen aus der maritimen Welt für Sie. Und in der kommenden Woche, da tauchen wir mit Ihnen ein in die Welt der Gewürze. Die große Zeit des Backens und der langen Abende mit duftendem Tee und einem guten Essen, die steht ja jetzt mit der Weihnachtszeit wieder kurz bevor. Aber woher kommen eigentlich die Gewürze dazu? Wie werden sie in Hamburg gelagert? Und wie steht es heute um den Gewürzhandel im Hamburger Hafen? Dazu mehr im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Für heute war's das bei uns. Tschüss, das sagt Jan Wulff.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.